So the most coveted sand is sand that has been formed through the action of water.
Der am meisten nachgefragte Sand ist Sand, der durch Wasser und nicht durch Wind geformt wurde. Es ist Sand, der in Flüssen zu finden ist, im Meer und in Seen. Dieser Sand ist eckig und verbindet sich gut mit Zement, was wir für Beton brauchen. Und den brauchen wir für stabile Konstruktionen.
Sand wird gebraucht, um zu bauen. Und wenn gebaut wird, wie im Moment, dann haben wir ein Problem, sagt Halinishi Yusuf, die sich auf das Thema Sandabbau spezialisiert hat. Denn Sand ist endlich und die weltweite Nachfrage nach Sand, die übersteigt schon jetzt um ein weites das Angebot. Mit der zunehmenden Urbanisierung wächst aber das Bauvolumen schon jetzt durchschnittlich um 5% pro Jahr. Und die größten Megacities, die werden in Zukunft wohl in Afrika zu finden sein, wo die Städte schon jetzt rasant wachsen und auch die Nachfrage nach Sand exponentiell gestiegen ist.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke. Hallo. Accra, die Hauptstadt von Ghana, die gilt laut UN-Angaben mit 2% Bevölkerungswachstum pro Jahr als eine der am schnellsten wachsenden Städte Westafrikas. 2050 sollen hier statt 4 Millionen Menschen knapp 10 Millionen Menschen zu Hause sein. Die Bauindustrie im Land, die hat also gut zu tun und auch das Geschäft mit dem Sand abbaggern, das blüht. Unsere Reporterin Lucia Weiß hat sich angeschaut, welche Konsequenzen das hat für Menschen und auch für die Umwelt.
Eine Baustelle an einem bewaldeten Hang am Stadtrand östlich von Accra. Paul ist hier Vorarbeiter. Wir stehen am Rand einer rötlichen Fläche, einem Aushub, der sich über Dutzende Quadratmeter erstreckt. Groß, aber nicht besonders tief. Direkt dahinter beginnt der Wald. Links und rechts ist der Hang schon mit fertigen und halbfertigen Häusern bedeckt.
Wir holen hier Sand zum Auffüllen. Damit machen wir ein ebenes Fundament, bevor wir hier am Hang ein Haus bauen können. Es ist die gleiche Art von Sand, die man benutzt, wenn man eine neue Straße baut. Dieser Sand heißt Laterit. Also ja, den holen wir hier raus.
Die Männer von Paul arbeiten mitten im Neubaugebiet, das sich über die Hügellandschaft erstreckt. Es ist nichts abgesperrt, keine rot-weißen Flatterbänder oder Infotafeln sind zu sehen. Keine Zäune markieren die Baustelle. Offiziell wirkt das ganze Graben nicht. Ein junger Baggerfahrer manövriert das Gerät ungeduldig vor und zurück. Es ruckelt und wackelt gefährlich. Ein halbes Dutzend junger Männer in zerschlissener Kleidung schreit und gestikuliert wild, um dem Fahrer mit Anweisungen zu helfen. Paul bleibt trotz der Hektik gelassen. Der Abbau von Sand an der Küste ist ein großes Thema in Ghana. Er wird unter anderem zu Bausteinen gepresst. Sandwinning, sagen sie hier dazu, erklärt er mir. Und dass man hier in Ghana unter Sand viel mehr versteht als einfach nur Strandsand.
You know, when you talk about sand, we have so many types of sand.
Ja, wissen Sie, wenn man über Sand spricht, wir haben so viele verschiedene Arten von Sand und so viele verschiedene Böden. Wir haben Granit, wir haben Laterit, wir haben den eigentlichen Sand und wir haben sogar den Meeressand. All diese Materialien werden im Bauwesen verwendet. Dieser spezielle Sand, den wir hier haben, wird auch zum Bauen verwendet, aber eben als Füllsand, um das Fundament auszugleichen. Aus diesem Sand werden keine Bausteine gemacht und er nützt uns auch nicht für das eigentliche Gebäude. Wir verwenden ihn nicht für die Herstellung von Bausteinen oder für das Hauptgebäude. Es ist aber das richtige Material, wenn man einen Ort ebnen will. Es ist eine Mischung aus Sand und Stein.
Sand and stones. It's a mixture of sand and stones.
18,5 Tonnen fasst der rote LKW auf der Baustelle, sagt Paul. Seit rund 3 Monaten graben die Männer hier am Waldesrand. Am Ende werden sie rund 200 LKW-Ladungen an Erdmaterial abgegraben haben. Etwa 3700 Tonnen, die dem Hang dann fehlen. Paul führt mich weg vom dröhnenden Bagger über einen Schotterpfad, dahin, wo seine Arbeiter parallel schon ein Haus hochziehen. Francis gesellt sich zu uns. Ihm gehört das Transportunternehmen, von dem die LKWs auf der Baustelle stammen.
Currently we are at Dodua. Dodua is also one of the fastest growing community in terms of.
Wir sind hier in Dodua. Dodua ist eine der Gemeinden, wo die Wohngebiete am schnellsten wachsen. Es gibt viele Menschen, die hierher ziehen. Deswegen wird so viel gebaut, wie man sieht. Schauen Sie sich um. Die ganzen neuen Häuser, die Baumaschinen, immer mehr Menschen wollen hier wohnen. In den nächsten, sagen wir mal, 5 Jahren werden Sie das hier nicht wiedererkennen. Dann wird hier alles dicht besiedelt sein.
Die Ein- und Mehrfamilienhäuser, die in diesem Neubaugebiet entstehen, gehören oft Ghanaern, die in Großbritannien oder den USA erfolgreich sind und Geld nach Hause schicken. Oder solchen, die nach einer guten Karriere im Ausland zurückkommen. Trotz der aktuellen Wirtschaftskrise mit heftiger Inflation gilt Ghana noch immer als Vorzeigeland in Westafrika. Internationale Tech-Firmen und Unternehmen schätzen die einfache Kommunikation auf Englisch und die stabile Demokratie. Überall im Land entstehen neue Wohngebiete. Die Bevölkerung wächst von derzeit rund 34,5 Millionen Menschen um 2% pro Jahr. Und immer mehr Menschen zieht es wegen der Arbeitsmöglichkeiten in die urbanen Zentren. Lebten 1960 noch 23% der Ghanaer in Städten, sind es heute 60%. Die Bauwirtschaft boomt. Sie macht inzwischen etwa 7% der ghanaischen Wirtschaftsleistung aus. Die Nachfrage nach Sand für Fundamente, fürs Verputzen und die Anmischung von Beton ist gigantisch. Paul zeigt auf einen großen hellen Haufen gegenüber eines halbfertigen Hauses, vor dem ein Betonmischer rührt. Fein und hell rieselt der Sand durch seine Finger.
Okay, this one is a medium. Medium sand for the plastering. Even we have some of them, we call it rough.
Also, das ist mittelkörniger Sand zum Verputzen. Wir haben auch anderes Material, ganz grobes. Das benutzen wir, um Zement zu machen. Das ist hart, aber dieser Sand hier ist ganz weich, mittelkörniger Sand. Wir bekommen ihn aus der Region Volta bei Sege.
Sege, that's heading towards the Volta region.
2600 Cedi, etwa 150 Euro, kostet eine Ladung von 18,5 Tonnen Sand. Um das zweistöckige Haus zu verputzen, braucht es 5 Ladungen, sagt mir Paul. Die Umrisse des Gebäudes sind schon zu erkennen. Es wird ein elegantes Haus, so wie die anderen drumherum. Sie verdrängen nach und nach den Wald und den Hang. Der Sand für ihr Fundament fehlt hier jetzt. Eigentlich dürfte an dieser Stelle gar kein Sand abgegraben werden, erklärt mir Umweltaktivist Alan Sapong, der mich zur Baustelle begleitet hat.
This is an illegal site. You see, this is a residential area, and if you can see the house behind.
Das ist eindeutig eine illegale Baustelle. Man sieht klar, dass das hier ein Wohngebiet ist. Und wenn man auf das Haus da hinten schaut, sieht man, es ist jetzt wirklich sehr exponiert. Das hier ist kein Ort, an dem Sand abgebaut werden sollte. Das sieht man ganz deutlich. Wenn Sie zu einer Abbaustelle für Sand gehen, die ordnungsgemäß ist, sehen Sie dort Büros, an denen die Genehmigungen der Umweltbehörde aushängen und andere behördliche Genehmigungen, wie die von der Bezirksversammlung und außerdem sowas wie eine Gewerbeanmeldung. Dann wissen Sie, das ist eine gesetzmäßige Abbaustelle für Sand oder andere Grabungsarbeiten.
In Allens altem Chrysler fahren wir zurück in die Innenstadt. Der Verkehr ist dicht und laut, aber weil die Klimaanlage streikt, müssen wir mit offenen Fenstern fahren. Allen hat eine düstere Prognose für das Neubaugebiet auf der illegalen Sandabbaustätte, die wir gerade besucht haben.
So that particular place is not meant for sand winning.
Dieser spezielle Ort ist nicht für die Sandgewinnung gedacht. Durch diese Aktivitäten setzen sie das Gebiet einer potenziellen Überschwemmung aus, wenn es regnet, weil sie den gesamten Sand entfernen. Du hast das Material gesehen, das das Wasser zurückhalten sollte. Und sie graben es komplett ab. Wenn es also regnet, läuft das Wasser schnell herunter und trifft dann die tiefer gelegenen Gebiete. Überschwemmungen sind unvermeidlich. Und wenn es zu Überschwemmungen kommt, werden Häuser zerstört, Eigentum und Lebensgrundlagen vernichtet und so weiter und so fort. Es ist also ein sehr, sehr gefährliches Unterfangen, das sie dort betreiben. Wenn sie nicht sofort gestoppt werden, werden sie viele Probleme verursachen.
In Ghana laufen in der Hauptregenzeit, die von Juli bis April dauert, schon jetzt regelmäßig Häuser voll. Straßen werden überflutet.
On Wednesday morning, some parts of Accra have experienced yet another bout of flooding. The rain has led to severe congestion on roads.
Bilder im Lokalsender zeigen, wie sich Autos durch braune Wassermassen quälen, die fast bis zum Unterboden reichen. Ganze Stadtviertel verwandeln sich in Schwemmgebiete.
Fred, what's the situation on the Alfancourt Stretch?
So this
Und die Lage wird immer schlimmer, denn der Regen in dem Land an der Atlantikküste ist in den letzten Jahren wegen des Klimawandels heftiger geworden, wie Studien zeigen. Fehlt der Sand im Boden, gibt es keinen Schutz mehr vor den Wassermassen. Aber der Sand wird weiter abgegraben. Wie viel ist kaum zu beziffern. Meistens wird illegal gegraben, die Korruption blüht. Ich bin unterwegs in die Region Volta, dort, wo der Fluss Volta, der seinen Ursprung in Burkina Fasos Hochland hat, auf das Meer trifft. Von hier stammt der mittelkörnige Sand, den Vorarbeiter Paul so gerne verwendet. Mit Kwame, meinem Fahrer, der mich auf oft unbefestigten Straßen parallel an der Atlantikküste Richtung Osten fährt, unterhalte ich mich im Auto über die vielen halb- und unfertigen Häuser, die wir überall entlang der Straßen sehen.
But yeah, everybody buys the land.
And huge houses, I mean villas.
In der Volta-Region kommt alles zusammen. Die Klimaerwärmung hat den Meeresspiegel bereits um 5 cm ansteigen lassen. Das Wasser frisst pro Jahr 2 Meter Küste auf. Zusätzlich graben die Menschen im Volta-Delta massiv Sand ab, sowohl an den Stränden als auch im Fluss.
This one is a dredger.
They
used it to dredge sand.
Das ist ein Bagger. Den benutzen sie, um Sand aus dem Wasser auf das Land zu baggern. Wenn man eine Insel kauft, muss man vor dem Bauen den Boden der Insel aufschütten, damit sie höher als der Wasserspiegel ist, bevor man darauf bauen kann. Der Sand kommt aus dem Fluss. Sie schließen ein langes Rohr an und dadurch gelangt der Sand vom Baggern an Land.
Das ist Moses Amotei. Ich treffe ihn am Ufer der Volta. Moses und seine Freunde fahren Anwohner und Touristen mit einem kleinen Boot über das Wasser im Flussdelta. Der 29-Jährige beobachtet seit langer Zeit, wie sich die Gegend hier verändert hat. Richtung Inland wurde das Ufer zunehmend mit Ferienanlagen und schicken Villen zugebaut. Die Atlantikstrände zu beiden Seiten der Flussmündung sind schmaler geworden. Die Wellen hier immer heftiger, erzählt er. Deswegen haben die Behörden entlang der Küste einen Schutzwall errichtet, damit die nahegelegene Stadt Ada und die umliegenden Dörfer nicht überflutet werden. Nur findet das Meer nun andere Wege. Moses will mir sein Zuhause zeigen, die Insel Azizakbe, die etwa 10 Minuten Bootsfahrt entfernt im Delta liegt. Er sagt, wegen des Meeresschutzwalls sei seine Insel einen Monat zuvor zum wiederholten Male überspült worden.
Der Meeresschutzwall dient dazu, sich gegen den Ozean zu schützen, sodass das Wasser nicht die Küste wegspült. Aber so wie der gebaut wurde, funktioniert es nicht gut. Es gibt eine Rückwirkung auf den Ozean. Wir auf der Azerbaijan-Insel leben dort, wo Fluss und Meer aufeinandertreffen. Der Druck der Meereswellen wird durch den Wall abgelenkt und das trifft dann uns.
When the pressure is coming out from the sea, it affects us.
Auf der Insel stapfe ich über umgefallene Kokospalmen, deren meterlange Stämme entwurzelt im flachen Uferwasser liegen. Auf der Holzbank vor einer einfachen Holzhütte mit Zinkdach treffe ich Bernice und ihre dreijährige Tochter. In Sichtweite die Reste eines kleinen Häuschens. Zwei Wände sind noch übrig, das Dach fehlt.
Zuerst hatten wir ein Backsteinhaus mit 3 Zimmern. Aber die Überschwemmung des Flusses hat es zerstört. Wir haben eine neue Hütte gebaut, wie man sehen kann. Aber wenn das Wasser wiederkommt, wird auch dieser Ort überflutet. Deshalb muss man auch von hier wegziehen und an einen neuen Ort gehen.
Das Wasser kam nachts, erzählt Bernice, etwa einen Monat zuvor.
Ich bin mit meinen 4 Kindern aufs Festland gegangen, weil sie gesagt haben, das Wasser wird nachts kommen zu deinem Haus.
Die Bewohner von Azizakbe leben in einfachsten Verhältnissen. Es gibt keinen Strom, kein fließend Wasser, keine Gesundheitsversorgung für die rund 200 Menschen. Frauen wie Faustina machen Öl aus Kokosnüssen. Die müssen sie inzwischen kaufen, weil die Überschwemmungen die meisten Palmen zerstört haben. Die Kokosnüsse werden zerteilt und getrocknet.
Yes, you grind it, then you sieve it again.
Man mahlt das Kokosnussfleisch, kocht es aus und später siebt man das Ganze ab. Dafür muss man die Menge in die Sonne legen, damit das Öl an die Oberfläche kommt. Man kann es dann nochmal über dem Feuer kochen und wieder absieben. Jedes Mal füllt man das Öl in Flaschen, dann geht man zum Markt und verkauft es.
Then you go to the market and sell it.
Ich treffe vor allem Frauen auf der Insel. Die Männer sind entweder beim Fischen draußen oder versuchen irgendwo auf dem Festland Arbeit zu finden. Beatrice ist 24 und arbeitet als Lehrerin in der kleinen Grundschule, die sie auf der Insel eingerichtet haben. Sie bekommt gerade von einer Freundin die Haare geflochten.
Das Schlimmste ist, dass man nicht schlafen kann. Denn wenn es so passiert, macht es mehr Lärm. Man kann nicht schlafen. Je mehr Wasser in den Raum eindringt, desto weniger kann man schlafen.
Beatrice wünscht sich, dass die Behörden mehr für die Einwohner der Insel tun.
Sie kamen nur und gaben uns Reis und eine Matratze. Das ist alles. Aber sie sollen uns mit der Insel helfen. Das ist das, was wir brauchen. Aber nicht den Reis und die Matratze.
Ob der Meeresschutzwall für die häufig gewordenen Überschwemmungen von Moses zu Hause, der Insel Azizakpe, ursächlich ist, lässt sich nicht sicher sagen. Forscher in Ghana halten es für nicht unwahrscheinlich. Klar ist, die Bewohner von Azizakpe sind am Zusammenfluss von Volta und Atlantik dem Wasser inzwischen mehr ausgesetzt als zuvor. Und das hängt mit dem Klimawandel zusammen, aber auch mit der selbstgemachten Erosion von Küsten- und Uferstreifen durch übermäßigen Sandabbau. Die Gleichzeitigkeit von fortschrittlich neu, modern und bitterarm ist am Volta-Delta besonders sichtbar, wo unweit der zerstörten Häuschen von Moses und Bernice riesige, elegante Villen mit Glasfassade und Bootsanleger das Flussufer säumen. Gebaut aus und auf Sand.
Ja, das Beispiel Ghana, das zeigt ziemlich anschaulich, was passieren kann, wenn unkontrolliert Sand abgebaut wird. Eine Situation, die an Dramatik wohl zunehmen wird, und zwar nicht nur in Ghana, sondern überall auf der Welt. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen schätzt, dass weltweit Jahr für Jahr etwa 50 Milliarden Tonnen Sand und Kies abgebaut werden. Und 2030 sollen das dann wohl 60 Milliarden Tonnen sein. Das wäre dann dreimal so viel Sand und Kies, wie alle Flüsse dieser Welt in einem Jahr überhaupt an die Küsten bringen. Da gibt es also ganz klar ein Ungleichgewicht. Wie dieser Markt mit Sand funktioniert, welche Akteure ihn dominieren und wie er sich vielleicht auch regulieren ließe, darüber spreche ich jetzt mit Halinishi Yusuf, die sich als Forscherin an der britischen Newcastle University auf das Thema Sandabbau spezialisiert hat. Hi Halinishi, great to have you on this show.
Hi, thank you for having me.
Bevor Sie als Forscherin begonnen haben, sich mit diesem Thema Sandgewinnung zu befassen, haben Sie ja auch auf praktischer Basis mit der Regulierung des Sandabbaus in Kenia zu tun gehabt, wo Sie ja auch aufgewachsen sind. Einige Teile dieses Landes waren besonders mit diesen Auswirkungen von Sandabbau konfrontiert. Was ist denn dort passiert und inwiefern ist das auch beispielhaft für das, was anderswo auf der Welt passiert?
Just like any other developing country, Kenya experienced rapid urbanization, population growth post-independence.
Wie in anderen sich entwickelnden Ländern ist die Bevölkerung in Kenia nach der Unabhängigkeit gewachsen. Ab den 1950er Jahren wurde das Land immer urbaner. Und der meiste Sand, der in Kenias Bauwirtschaft verwendet wird, stammt aus Flüssen. Dieses unregulierte, unkontrollierte und unüberwachte Sandmining aus den Flüssen hat zu unsäglichen Umweltzerstörungen geführt. Auch zu Zerstörung von Infrastruktur. Die Straßen, auf denen die schweren, mit Sand beladenen Lastwagen unterwegs waren, haben das nicht ausgehalten. Aber der Sandabbau hat auch gesellschaftliche Folgen, wie Kinderarbeit zum Beispiel. Viele Kinder haben die Schule abgebrochen, weil sich im Sandabbau schnell und leicht Geld verdienen lässt. Es ist eine Beschäftigungsform, für die es keine Fähigkeiten braucht, keine Investition. In Kenia gab es also viele Jahre unkontrollierten Sandabbau. Erst 2015 hat eine Bezirksregierung in Makueni County im südöstlichen Teil Kenias den Sandabbau reguliert. Hier liegt eine der größten Sandquellen für den Bau der Stadt Nairobi. Und das war also das erste Bundesland, das ein Gesetz zum Sandabbau erlassen hat, mit dem Ziel, zu regeln, wie und wo und wie viel Sand abgebaut wird, mit einer ganzen Reihe an Maßnahmen zur Erhaltung des Sandes. Mit dieser Bezirksregierung habe ich zusammengearbeitet.
Warum schadet denn der Sandabbau dem Ökosystem so in besonderem Maße?
You know, the paradox of it is that there's a lot of sand, and we imagine there's a lot of sand everywhere in rivers, in lakes, in the deserts.
Das Paradox ist, dass wir uns immer denken, überall gibt es eine Menge Sand, in Flüssen und Seen, am Meer und in der Wüste. Und immer wenn man Sand entwendet, kommt neuer Sand nach. Aber ein Sandkorn wird in Zehntausenden von Jahren gebildet, durch Wasser und Wind. Verglichen mit dieser Entstehung steht der schnelle Konsum von Sand, speziell in der Bauwirtschaft, in einem krassen Missverhältnis. Sand spielt eine sehr wichtige Rolle in unseren Ökosystemen. Sand stabilisiert Ufer und Flussbetten. Im maritimen Ökosystem ist er ein Lebensraum für wilde Tiere. Sand ist wichtig, um die Küstengebiete vor Erosion und Überschwemmungen zu schützen und auch vor dem Eindringen von Salzwasser ins Festland. Und gerade mit dem steigenden Meeresspiegel aufgrund des Klimawandels sind die Menschen, die dort leben, besonders gefährdet. Sand ist auch wichtig zum Filtern des Wassers. Er speichert auch Wasser. Es gibt Gegenden, wo die Communities das Wasser aus dem Sand gewinnen. Der Sand hat eine Art Schwammfunktion und sorgt für Wasser auch in der Trockenzeit. Die Rolle von Sand für die Ökosysteme weltweit ist also von immenser Bedeutung.
Sandabbau findet ja auf der ganzen Welt statt und ist ganz besonders in Küstengebieten, Flüssen und auch Seen problematisch. Es gibt auch Schätzungen darüber, wie viel Sand weltweit abgebaut wird. Aber wie ist denn das Verhältnis zwischen legalem und illegalem Abbau? Und in welchen Gebieten dieser Welt hat denn der Sandabbau schon jetzt so die schädlichsten Auswirkungen?
Right, so the whole point of, you know, whether it's legal or illegal, of course it's a point of a lot of debate currently.
Ob legal oder illegal abgebaut wird, ist tatsächlich immer ein wichtiger Punkt in der Debatte. Was als legaler Sandabbau bezeichnet wird, das sind die Konzessionen von Regierungen, in bestimmten Gegenden Sand abzubauen. Dort, wo es eine Umweltverträglichkeitsprüfung gab, wo die Sandverfügbarkeit geprüft wurde, da ist Sandabbau also legal. Allerdings gibt es eben auch viele andere Gebiete, wo der Sandabbau eigentlich nicht erlaubt wurde, der Sandabbau aber läuft. In Kenia zum Beispiel wurde Sand über Jahrzehnte abgebaut, ohne dass es dafür Konzessionen gab. Das war also illegal. Aber selbst da, wo es legal ist, Mining-Unternehmen also Lizenzen haben, gibt es viele unregulierte Aktivitäten. Die Unternehmen entnehmen zu viel Sand, oft unter den Augen der Regierungsbehörden. Legaler und illegaler und unregulierter Abbau liegen also oft nah beieinander. Es wird eben nicht kontrolliert. Und dabei geht es nicht nur um Lizenzen, sondern auch um die Frage, ob überprüft wird, welche Mengen an Sandabbau ökologisch vertretbar wären, sodass keine Lebensgrundlagen zerstört werden. Wir haben viele gut dokumentierte Fälle von illegalem Sandabbau und natürlich auch viele undokumentierte. Der Sandabbau entlang des Mekong-Flusses in Vietnam und Kambodscha zum Beispiel. Da wird seit Jahrzehnten Sand entnommen und das hat längst die Lebensgrundlage für Fische zerstört. In Indien gibt es viele Berichte über die Sandkartelle, über die Umweltschäden in den Flüssen und auch die sozialen Themen natürlich, die Unsicherheit. Oder das Beispiel des Poyangsees in China, der wegen Sandabbau die ganze Gegend überflutet hat. In Kenia, woher ich stamme, da gibt es ganze Flüsse, die einfach gestorben sind, weil es keinen Sand mehr gibt. Da sind nur noch Schluchten übrig geblieben. Die Flüsse sind kollabiert. Das sind oft kleinere, undokumentierte Fälle, die aber große Auswirkungen haben auf die lokale Gemeinschaft.
Das Baugewerbe ist ja der Haupttreiber für die Sandgewinnung. Welche Länder oder auch welche Unternehmen sind denn hier die wichtigsten Akteure in diesem Geschäft und wie funktioniert das überhaupt weltweit?
Yeah, so it's many levels. First, construction is the biggest consumer of sand.
Die Bauwirtschaft ist der größte Konsument von Sand und das wird auch erstmal so bleiben aufgrund der Wachstumsprognosen in Afrika und Asien. Im Moment ist China noch der größte Konsument von Sand, auch in Afrika, wo China ja eine führende Rolle im Bausektor übernommen hat. Generell gibt es wenige Länder, die Sand importieren, wie Singapur zum Beispiel. Meistens wird der Sand aber lokal abgebaut und auch verbaut, allein wegen des Volumens. Also in Kenia zum Beispiel wird der Sand aus Kenia verbaut.
Was kann man denn dagegen tun, gegen diesen übermäßigen Sandabbau? Geld ist ja ganz klar der Haupttreiber all dieser auch illegalen Aktivitäten. Welche Maßnahmen können denn dagegen helfen?
Es ist so, dass wir eher mehr Sand benötigen für die Bauwirtschaft als weniger. Auch wenn es Bemühungen gibt, Alternativen zu Sand zu entwickeln. Die Nachfrage nach Sand wird hoch bleiben. Außerdem ist Sandabbau ein großes Geschäft, auch auf der lokalen Ebene. Damit verdienen sich die Leute ihren Lebensunterhalt. Wir können uns das also nicht einfach wegwünschen. Es braucht verschiedene Maßnahmen, um mit dem Problem umzugehen. Zuerst braucht es Richtlinien, wie viel Sand wo abgebaut werden darf. Die Auswirkungen auf die Ökosysteme müssen minimiert werden. Das sind die Rahmenbedingungen. Es muss aber auch ein Mapping und Monitoring des Sandabbaus geben. Das muss überwacht werden. Im Moment weiß man gar nicht, wie viel Sand in bestimmten Gegenden überhaupt vorhanden ist. Es muss viel mehr Bewusstsein dafür geben, wie Sand verwendet wird, damit es auch ein Bewusstsein für die Verschwendung gibt. Es wäre auch gut, weniger Sand aus dynamischen Wassersystemen zu verwenden und Sand aus anderen Quellen zu gewinnen. Durch Zerkleinerung von Gestein zum Beispiel. Natürlich muss man auch über andere Bauweisen nachdenken, mit anderen Materialien bauen, Plastik oder Holz. Wobei man da natürlich auch gucken muss, welchen Effekt das haben wird. Es muss eine Balance geben, aus dem notwendigen Übel und einem ökologischen Gleichgewicht, sodass eine gewisse Entwicklung trotzdem noch möglich ist.
Thank you so much, Halinishi. That was really great.
Thank you, Katja. Thanks for having me.
Halinishi Yusuf war das, die an der britischen Newcastle University zum Thema Sandabbau forscht. Und ich verspreche jetzt hier persönlich an dieser Stelle mal, dass wir an diesem Thema am Sandabbau dranbleiben werden. Nicht nur wegen der ökologischen Folgen, sondern auch aufgrund dieser kriminellen Strukturen, die hinter dem Sandmining stehen und auch wegen der geopolitischen Bedeutung, die ja der Zugang zu Sand inzwischen darstellt. Dazu gibt's hier im Podcast also bald mehr. Für heute war es das aber. Ich bin Katja Bigalke. Tschüss und macht's gut.